Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
In dieser Woche geht es in Nordrhein-Westfalen schon wieder los mit der Schule. In Bayern haben letzte Woche erst die Ferien begonnen. Trotzdem gibt es gerade in vielen Ländern neben Corona die gleichen Herausforderungen. Zum Beispiel, wie geht es eigentlich mit den ukrainischen Schülerinnen und Schülern im neuen Schuljahr weiter? Darüber sprechen wir heute hier unter anderem bei Campus und Karriere. Außerdem geht es natürlich weiter bei unserem Schwerpunkt zur Fachkräftezuwanderung. Das Ganze mit mir am Mikrofon, Mathis Jungblut. Herzlich willkommen. Einen Monat lang gehen wir im Deutschlandfunk in der Wirtschafts- und auch in der Bildungsredaktion hier dem Fachkräftemangel auf den Grund, denn fast jedes zweite Unternehmen sieht sein Geschäft durch fehlende Fachkräfte gefährdet. Das geht aus einer aktuellen Studie des IFO-Instituts hervor.
Wir werden in eine dramatische Fach- und Arbeitskräftelücke reinlaufen, wenn wir nicht mehr Maßnahmen ergreifen, aber auch mehr Fachkräftezuwanderung organisieren.
Arbeiterlos. Deutschland braucht Fachkräfte aus dem Ausland. Unser Themenschwerpunkt im August. Hier in Campus und Karriere und in den Wirtschaftssendungen.
Es fehlt Personal gerade an allen Ecken und Enden. Das sieht man ja zum Beispiel auch ganz aktuell an den Flughäfen, wo jetzt ausländische Hilfskräfte aushelfen müssen, zum Beispiel bei der Gepäckabfertigung. Qualifizierte Zuwanderung aus dem Ausland soll eigentlich auch in anderen Bereichen der Wirtschaft helfen. Dafür wurde ja extra ein Gesetz vor ein paar Jahren verabschiedet. Doch es kommen einfach nicht genug Arbeitskräfte nach Deutschland. Mischa Erhardt hat sich angeschaut, warum das so ist.
Eine Bildungswende fordert Ende Juli das deutsche Handwerk. Gerade in der Ausbildung fehlten sehr viele junge Menschen, sagte Hans-Peter Wollseifer, der Präsident des Zentralverbandes des deutschen Handwerks. Wollseifer nennt die Zahl von rund einer Viertelmillion Fachkräfte, die im Handwerk mittlerweile dringend gebraucht würden. Allerdings seien nach wie vor die Hürden in der Praxis zu hoch, selbst wenn Unternehmen qualifizierte ausländische Beschäftigte in Aussicht haben oder ausbildungswillige junge Menschen. Sven Hille, Leiter des Fachbereiches Arbeitszeit und Vergütung im Institut für angewandte Arbeitswissenschaft in Düsseldorf.
Es gibt tatsächlich Hürden, auch wenn Sie aus Drittländern eben Auszubildende zum Beispiel rekrutieren wollen, die dann über einen höheren Sprachtest verfügen müssen, bevor sie hier einwandern können. Wir haben, glaube ich, insgesamt 1200 verschiedene Stellen, die Berufe auf Gleichwertigkeit prüfen, Berufsabschlüsse und diese akkreditieren können. Also wir haben sicherlich noch einen großen bürokratischen Berg, den es eigentlich abzuarbeiten gibt, um hier eine schnelle Zuwanderung zu ermöglichen.
Eine schnellere Zuwanderung ermöglichen helfen sollte das seit Frühjahr 2020 geltende Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Das hat zum Ziel, Zuwanderung fachlich qualifizierter Menschen aus dem außereuropäischen Ausland zu erleichtern. Allerdings, auch nach Einführung des Gesetzes hapere es oft an seiner praktischen Umsetzung. Konkret, zu viel Bürokratie sei nach wie vor einer der größten Hürden für die Firmen, meint man auch bei den Handelskammern. Einige der Probleme?
Sehr lange Wartezeiten, insbesondere auf Visatermine und Bearbeitung in dem Bereich, dass zu viele Stellen gefühlt beteiligt sind, Auslandsvertretungen, Anerkennungsstellen, Ausländerbehörden, Arbeitsagenturen. Hinzu kommen technische Probleme, Digitalisierung, die nicht sozusagen weiter vorangeschritten ist.
Sagt Achim Derks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Im politischen Berlin ist man sich der Probleme durchaus bewusst. So plant die Bundesregierung, das seit 2 Jahren geltende Gesetz in diesem Jahr auf den Prüfstand zu stellen und weiterzuentwickeln. Im Herbst soll es dazu eine Gesetzesnovelle geben. Deswegen melden sich die Verbände jetzt zu Wort, um ihre Änderungsvorstellungen in den Beratungsprozess einfließen zu lassen. Diskutiert wird in diesem Zusammenhang auch ein Punktesystem, wie es beispielsweise Kanada anwendet. Damit ließe sich, so deren Befürworter, mehr Transparenz herstellen. So könnten etwa besonders qualifizierte Fachkräfte zur Jobsuche nach Deutschland einreisen, selbst wenn sie noch keinen festen Arbeitsplatz hierzulande haben. Eines der Hauptprobleme aus Sicht der DIHK-Unternehmen im Fachkräfteeinwanderungsgesetz? Ein Passus, der vorschreibt, dass es eine vollständige Gleichwertigkeit der Qualifikation geben müsse, um als potenzieller Arbeitnehmer zuziehen zu dürfen. Das scheitere in der Realität an der Tatsache, dass quasi alle Länder unterschiedliche Ausbildungssysteme hätten, so der DIHK. Daher schlagen die Unternehmen vor, diese Hürden halb so hoch zu gestalten. Achim Derks.
Zum Beispiel, dass man mit einer Teilgleichwertigkeit, ich sag mal 50%, einfach nach Deutschland kommen kann und dann hier mit dem Betrieb, in dem man arbeitet, in den ersten Jahren sozusagen Richtung Vollanerkennung sich weiterentwickeln kann. Wichtig ist auch, dass dazu nicht nur theoretische Kenntnisse sozusagen reichen können, sondern auch praktische Kenntnisse. Das wäre auch schon eine Erleichterung an dieser Stelle.
Wie dringend das Problem ist, zeigt eine Umfrage des DIHK unter seinen Mitgliedsfirmen. Das Ergebnis? Fachkräftemangel sehen die Unternehmen mittlerweile als zweitgrößtes Geschäftsrisiko. Und jedes zweite Unternehmen gibt an, davon bereits betroffen zu sein. Die Notwendigkeit des Umsteuerns und einer leichteren Zuwanderung sieht man auch in anderen Branchen wie bei Banken. Lutz Diederichs, Deutschlandchef der französischen BNP Paribas, forderte unlängst auf einer Finanzkonferenz in Frankfurt, dass schon wegen des demografischen Problems pragmatische und zukunftsfähige Lösungen gebraucht würden.
Es geht ja nicht mehr nur um den Fachkräftemangel. Schauen Sie sich die Situation in der Gepäckabfertigung an den Flughäfen an. Auf allen Ebenen haben Sie einen Arbeitskräftemangel.
Auch beim Deutschen Gewerkschaftsbund sieht man die Knappheit an ausgebildetem Personal natürlich, wenn auch mit anderem Akzent. Mehr Aus- und Weiterbildung. Gute Arbeitsbedingungen, tarifliche Löhne und die bessere Vereinbarkeit von Leben, Familie und Arbeit seien der Schlüssel zur Lösung des Problems. Zudem müsse man darauf achten, dass Zugewanderte keine Arbeitnehmer zweiter Klasse sind.
Eigentlich sollte das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ja vor 2 Jahren den Mangel an qualifiziertem Personal in deutschen Unternehmen beheben. Aber es gibt immer noch viele bürokratische Hürden und die qualifizierte Zuwanderung aus Nicht-EU-Staaten läuft nur schleppend. Das haben wir ja gerade im Beitrag gehört. Der Maschinenbauverband spricht sich jetzt dafür aus, den Unternehmen bei der Suche und Integration zu helfen und will, dass auch Personalvermittler Fachkräfte aus Nicht-EU-Ländern nach Deutschland holen können. Darüber will ich sprechen mit Jörg Friedrich. Er ist Abteilungsleiter im Bereich Bildung beim Verband Deutscher Maschinen- und Anlagebauer. Schönen guten Tag, Herr Friedrich.
Ja, hallo, Herr Jungblut.
Was erhoffen Sie sich denn davon, wenn Personalvermittler auch Fachkräfte aus Nicht-EU-Ländern nach Deutschland holen können?
Ja, wir erhoffen uns natürlich davon, dass wir einen Baustein dazu beitragen, den Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen. Denn das ist einer unserer größten Probleme aktuell. Und dieses Problem rangiert noch vor den Lieferkettenproblemen, die wir haben, und auch den Energieproblemen. Das sagen zumindest unsere Unternehmen in den jüngsten Umfragen.
Jetzt sollen Personalvermittler eben helfen. Was ist genau konkret da das Problem?
Ja, es ist so, dass es bisher, dass die Personalvermittler dieses bisher noch nicht dürfen. Das sieht das Gesetz nicht vor. Und Sie können sich vorstellen, dass es für kleine und mittelständische Unternehmen eine große Herausforderung ist, international an Personal zu kommen. Und dort können natürlich die Personaldienstleister sehr gute Hilfe leisten, wie sie das ja bei uns auch im Inland schon tun, indem sie einfach Bewerber besorgen, sich auf dem Markt umschauen und dann den Unternehmen eben eine bestimmte Anzahl an Bewerbungen dann zur Entscheidung vorlegen.
Und wie könnte das dann in der Praxis weiter hier auch in Deutschland aussehen? Also dort sollen sie ja offenbar dann auch helfen bei der Integration und so weiter.
Wir sollen erstmal die Menschen finden, die sich überhaupt für die Arbeit in Deutschland interessieren, und sie sollen den Unternehmen helfen, bürokratische Hürden zu überwinden. Ja, da fängt es ja bei den beruflichen Abschlüssen an und das geht dann natürlich auch dann weiter im Anerkennungsverfahren. Und das ist natürlich der Vorteil des neuen Gesetzes von Ministerin Faeser und Sozialminister Heil. Denn da ist es eben möglich, dass Menschen, die einen Berufsabschluss im Ausland erworben haben und auch über Berufserfahrung verfügen und eine Stelle in Deutschland vorweisen können, erstmal einreisen dürfen und beginnen können zu arbeiten. Und dann läuft das Anerkennungsverfahren parallel. Und dieses Suchen dieser Menschen, das ist es eben wichtig, dass das Personaldienstvermittler machen können.
Bei Personalvermittlern, da sprechen wir ja einerseits so klassisch vom Headhunting, aber auch von Zeitarbeitsfirmen, die nach Personal suchen. Soll das Ganze dann also auch zum Teil nur eine begrenzte Dauer haben oder wie stellen Sie sich das vor?
Na gut, Zeitarbeit spielt natürlich auch eine Rolle. Personalvermittlung habe ich, glaube ich, eben sehr gut erklärt. Auch bei der Zeitarbeit ist das natürlich ein interessanter Weg. Denn letztendlich ist es so, dass die Zeitarbeitsfirmen dann versuchen, die Menschen zu rekrutieren. Sie nehmen also unseren Unternehmen dann die Arbeit ab in allen Belangen. Und dann werden die praktisch per Zeitarbeit an unsere Unternehmen übergeben. Und das ist ja die Erfahrung aus den letzten Jahren, dass sehr, sehr viele Menschen, gerade qualifizierte Menschen, dann aus der Zeitarbeit in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis dann überführt werden können.
Aber ist es denn für ausländische Fachkräfte attraktiv, wenn sie erstmal nur auf zeitlich befristeter Basis hier anfangen können zu arbeiten? Ich meine, da ist natürlich die Hürde, hierher zu ziehen und alles aufzugeben im Heimatland vielleicht auch ein bisschen größer, als das hier in Deutschland zu machen.
Gut, also die Hürde ist natürlich immer da. Wenn Sie aus dem Ausland irgendwo sich verändern wollen, gehen Sie immer ein Risiko ein. Das ist ja klar. Auch wenn Sie jetzt anfangen, bei uns jetzt ein unbefristetes Verhältnis einzugehen, haben Sie auch am Anfang auch erstmal eine Probezeit. Da ist es ja nicht so, dass Sie dann kein Risiko eingehen, nicht übernommen zu werden. Also von daher, wenn das dann nicht klappt, ist zumindest hat jemand eine Anstellung in der Zeitarbeit und die Zeitarbeitsfirma kann sich wiederum darum kümmern, den oder diejenige dann wieder an jemanden anderen zu vermitteln.
Sie haben ja einen Brief noch geschrieben an Arbeitsminister Heil und auch Innenministerin Faeser, in dem Sie sich dafür ausgesprochen haben, dass Ihre Idee bei dieser anstehenden Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes berücksichtigt werden soll. Wie geht es da jetzt weiter und was erhoffen Sie sich davon?
Wie es jetzt weitergeht, wir hoffen erstmal, dass unser Brief und unsere Anregung ernst genommen wird und dass eben die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass Personaldienstleister sich in diesem Geschäft engagieren können und unseren Unternehmen helfen können, ja, dort tätig zu werden und Leute im Ausland zu finden.
Haben Sie schon eine Antwort bekommen?
Bisher noch nicht.
Dann werden wir das nochmal abwarten und dann gegebenenfalls auch wieder darüber sprechen. Jörg Friedrich war das. Er ist der Leiter der Abteilung Ausbildung im Verband Deutscher Maschinenbauer und ich habe mit ihm über den Fachkräftemangel in seiner Branche gesprochen. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Und wir bleiben bei der Fachkräftezuwanderung, schauen uns jetzt aber eine spezielle Branche an, nämlich die der Hebammen. Da ist der Bedarf groß, vor allem in den Krankenhäusern, doch außerhalb der Kliniken, auch da werden Hebammen gebraucht. Da ist die Schwangerschafts- und Wochenbettbetreuung zum Teil nicht dauerhaft gewährleistet. Also auch bei den Hebammen würde es Sinn machen, mehr Zuwanderung aus dem Ausland zuzulassen. Aber der Weg auf dem deutschen Arbeitsmarkt, der ist schwer, wie Stefanie Kowaleski berichtet.
Morgens 9 Uhr in Mönchengladbach in einem Klassenzimmer des Schulungszentrums für Gesundheitsberufe am Niederrhein.
Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass Sie alle da sind.
18 Frauen aus Albanien, Serbien, dem Iran, Syrien, Tunesien, Brasilien und Armenien kleben an den Lippen von Anna Richard. Sie leitet den Anpassungslehrgang für zugewanderte Hebammen. Gerade geht es darum, wie Hebammen ein gutes Beratungsgespräch mit Eltern führen können. Helfen soll dabei ein Phasenmodell, das an die Wand projiziert ist.
Eine Frage. Kann man auch frei unterhalten mit der Frau oder müssen wir diese Schema auch behalten?
Es dient dazu, dass Sie sich eine Struktur machen, wie kann ich ein Beratungsgespräch aufbauen. Es macht einen Unterschied, ob Sie mit Phase 1 starten, Beziehungen herstellen oder ob Sie sagen, ich will Sie vaginal untersuchen, ziehen Sie die Hose aus.
Die Frauen im Alter von Mitte 20 bis Anfang 50 kommen aus dem gesamten Bundesgebiet. Denn es gibt in ganz Deutschland nur 3 Orte, an denen solche Anpassungsqualifizierungen angeboten werden. Neben Mönchengladbach gibt es sie auch im niedersächsischen Rothenburg-Wümme und in Berlin. Die Frauen müssen also reisen, viel Zeit und Geld investieren, um die Anerkennung als Hebamme zu bekommen. Sie alle haben in ihrem Herkunftsland den Beruf der Hebamme gelernt und kommen meist als erfahrene Geburtshelferinnen nach Deutschland.
Aber trotzdem erleben die Kolleginnen häufig erstmal ein Abwerten von dem, was sie schon geleistet haben, weil ihnen ganz viel auferlegt wird. Die Bezirksregierung setzt 640 Stunden theoretische Ausbildung an und das so gut wie für alle, egal aus welchem Herkunftsland.
640 Unterrichtsstunden, die in flottem Deutsch abgehalten werden, denn nur so können die Hebammen in stressigen Geburtssituationen auch verbal an der Seite der Gebärenden bleiben, heißt es. Die Frauen im Kurs in Mönchengladbach scheinen dennoch mitzukommen. In der letzten Stuhlreihe notiert sich Vesna Petrovic Wichtiges in ihre Kladde. Sie hat in Serbien 20 Jahre als Hebamme gearbeitet und bemüht sich seit nunmehr 5 Jahren um die Anerkennung als Hebamme in Deutschland.
Dieses Kurs finde ich sehr gut. Es gibt viele Neuigkeiten, was habe ich nicht gemacht in meinem Heimatland. Und wir machen sehr schnelle Geburten. Hier Geduld.
Dennoch hält sie die Anpassungsqualifizierung für zu aufwendig. Denn zusammen mit den Praxisstunden, in denen das Gelernte vertieft wird, kommen die Hebammen auf rund 1520 Stunden Nachqualifizierung.
Ehrlich, ich glaube, dass ich brauche diese Schule nicht richtig. Aber vielleicht, ich brauchte 6 Monate Einarbeitung in Kreißsaal, dass ich sehe nur, was ist anderes als in meinem Heimatland. Die Kinder kommen gleich.
Kursleiterin Anna Reichardt lächelt milde. Ihre jahrelange Erfahrung hat sie etwas anderes gelehrt.
Die Berufsrolle hierzulande ist so unterschiedlich zu der im Ausland, dass wir mit einem niedrigeren Stundensatz die relevanten Themen gar nicht abdecken können. Dieses Gesamtpaket mit Betreuung von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett und bis zum Ende des ersten Lebensjahres, in dieser Gesamtheit ist das unbekannt.
Unbekannt und weltweit ziemlich einzigartig ist auch, dass Hebammen in Deutschland selbstständig Geburten leiten dürfen, aber bei Behandlungsfehlern auch haften. Deshalb ist auch eine Juristin mit im Ausbildungsteam. Im Durchschnitt dauert es fast 2 Jahre, bis die zugewanderten Hebammen in Deutschland in ihrem Beruf arbeiten können. Die Frauen verlieren oft zusätzlich Zeit, weil die wenigen Kurse nur einmal im Jahr neu beginnen. Susanna Daschi ist 33 Jahre alt und hat bereits 5 Jahre als Hebamme in Albanien gearbeitet, bevor sie vor 2 Jahren nach Deutschland kam.
Ich war da in die höchste Position als Hebamme und ich habe gedacht, okay, ich will so etwas Neues. Die letzten 3 Jahre habe ich in Kinderwunschklinik gearbeitet und ich habe viele Patienten aus Deutschland betreut. Die haben mir empfohlen, dass ich nach Deutschland kommen könnte, weil die Hebammen haben mehr Vorteile hier als dort. Ich habe nicht gedacht, so lange dauert.
Mit diesen Enttäuschungen müssen die Trainerinnen in den Aufbaukursen ebenso umgehen wie mit den kulturellen Unterschieden der Teilnehmerinnen, sagt Anna Richard.
Das, was hier wirklich herausfordernd ist, ist die Heterogenität der Gruppe. Die bringen Erfahrungen mit, die bringen eine Lebensbiografie mit und müssen hier sich nochmal ganz neu finden. Dazu kommt eben das komplett unterschiedliche Ausbildungsniveau.
Weil es etwas völlig anderes ist, diese gestandenen Frauen zu unterrichten als Berufsanfänger, haben die Ausbilderinnen unter anderem Schulungen in interkultureller Kompetenz besucht, die das bundesweite Netzwerk Integration durch Qualifikation angeboten hat.
In Bayern sind seit gut einer Woche Ferien und das gilt auch für die ungefähr 28.000 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine, die in den Willkommensklassen in Bayern unterrichtet wurden. Das lief meistens so ab, dass die 4 Stunden in der Woche im Deutschunterricht bekommen haben. Andere Fächer haben sie dann in den normalen Klassen besucht. Doch wie geht es jetzt weiter für sie? Vor allem für ukrainische Schülerinnen und Schüler aus der 10. Klasse wird das kompliziert. Monika Haas hat sich das angeschaut an einer bayerischen Schule und sich dort umgehört und auch mit betroffenen Schülern gesprochen.
Ich habe mit Deutsch gelernt und auch mit dieser ukrainischen Klasse, also wo man Deutsch lernt. Ja, und wir hatten ungefähr 4 Stunden pro Woche mit dieser ukrainischen Klasse, ein bisschen mehr mit deutscher Klasse.
Fasst Kyrill sein Schuljahr am Theodor-Linden-Gymnasium in München zusammen. Mit rund 20 ukrainischen Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen Jahrgangsstufen hatte der 15-Jährige 4 Stunden wöchentlich Deutschunterricht in der sogenannten Willkommensklasse, die jetzt mit dem Schuljahr beendet wird. Zeugnis oder Noten in den übrigen Fächern, die er in der regulären 9. Klasse besucht hat, gab es für den ukrainischen Gastschüler nicht. Das wird auch im kommenden Jahr so bleiben, erklärt Russischlehrer Robert Kasper, der ihn seit seiner Ankunft betreut.
Wir arbeiten natürlich hin darauf, dass wir Schüler gut beraten können, ist jetzt eine gymnasiale Eignung da oder nicht. Aber das war in diesem Jahr noch nicht der Fokus, weil Deutsch lernen kann man an jeder Schule.
Besonders gut klappt die Integration ins deutsche Schulleben, wenn neben Lehrkräften mit Russisch oder Ukrainisch Kenntnissen auch ausreichend Fachkräfte für Deutsch als Fremdsprache vor Ort sind. Das glückte zwar in vielen Fällen, trotzdem waren die Voraussetzungen für die Geflüchteten sehr unterschiedlich, erklärt Simone Fleischmann vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband. Sie befürchtet Probleme auch im nächsten Schuljahr.
Jedes Konzept ist nur so gut, wie wir es vor Ort an den Schulen umsetzen können. Und wir haben nicht genügend Lehrer, wir haben kein zusätzliches Personal, wir wissen nicht, wie wir die Klassen bilden sollen.
Wer von den Geflüchteten über 16 Jahre alt und damit nicht mehr schulpflichtig ist, muss zum Schuljahrsende womöglich Gymnasium oder Realschule verlassen. Denn die einzelnen Schulleitungen entscheiden jetzt, aufgrund neuer Vorgaben des Kultusministeriums, wer beim Unterricht in deutscher Sprache folgen kann. Am Gymnasium Kirchseon bei München müssen sich aufgrund der neuen Vorgaben zum Schulende fast alle ukrainischen Schüler und Schülerinnen verabschieden. Gemeinsam können sie aber eine sogenannte Integrationsvorklasse besuchen. Dafür habe sie sich eingesetzt, erklärt ihre Lehrerin Christine Fröhlich.
Was wir natürlich im Blick hatten, ist, dass es jetzt mit den Kindern weitergehen muss, dass sie auch eine Chance auf Bildung hier brauchen und wir ihnen die Chance auf Bildung geben müssen. Und es war für uns, für unsere Schüler tatsächlich der richtige Weg, dass wir sie dort andocken.
Tamara und Eva, 2 der Jugendlichen, fahren im neuen Schuljahr gerne 40 Minuten S-Bahn, um weiterzulernen.
Wir werden lernen in deutscher Sprache in Ostbahnhof in Fachoberschule.
Sie erklären, sie selbst und auch ihre Eltern hätten sich vom ersten Schreck erholt, dass sie die Schule wechseln müssten. Die Ukrainerinnen erwartet in München eine neu eingerichtete Integrations-, also I-Klasse mit Schwerpunkt Deutsch und ausreichend Personal und Platz. Die Integrationsvorklassen an beruflichen Oberschulen FOS-BOS und Orientierungsklassen an Berufskollegs bieten neben dem Förderschwerpunkt deutsche Sprache auch Unterricht in der jeweiligen beruflichen Fachrichtung. Nur wer hervorragende Leistungen nachweist, kann sich an bayernweit 5 Förderzentren bewerben und in sogenannte In-Gym-Senior-Klassen wechseln, die leistungsstarke Jugendliche mit ausländischen Wurzeln aufs Abitur vorbereiten. Doch die wenigsten können das exklusive Angebot nutzen. Deshalb sollen zusätzlich sogenannte Brückenklassen laut dem Rahmenkonzept des Kultusministeriums ukrainischen Schülerinnen und Schülern offenstehen, damit sie unabhängig von ihrer Schullaufbahn gemeinsam 10 Stunden Deutsch pro Woche lernen können. Dazu kommen Hauptfächer wie Mathematik und Englisch in regulären Klassen mit deutschen Mitschülern, um sie zu integrieren. Am Theodor-Linden-Gymnasium in München stehen 2 solcher Brückenklassen mit neu eingestellten Deutschlehrkräften bereit. Schulleiter Werner Ziegler freut sich, so rund 30 ukrainische Schülerinnen und Schüler zu fördern, gerade weil Integration nicht einfach ist, angesichts von Personal- und Platzmangel an vielen Münchner Schulen. Werner Ziegler:
Das ist schwierig genug. Unsere Schule ist auch überfüllt. Also für das Gebäude haben wir mindestens 200, 300 Schüler zu viel. Wir sehen das aber als eine soziale Aufgabe, eine Verpflichtung diesen jungen Leuten gegenüber, die ja teilweise traumatische Erlebnisse hatten. Und wir sehen das als soziales Engagement.
Und das war's für heute bei Campus und Karriere. Mein Name ist Mathis Jungblut. Schön, dass Sie dabei waren.